Ich lese uns den Predigttext aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die ersten 16 Verse nach der Luther-Übersetzung. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, ihr aber seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe. Diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Wir beten. Herr, dein Wort vertraust du uns an. Hilf uns, es zu hören, zu verstehen und zu befolgen. So segne jetzt Reden und Hören in diesem Gottesdienst. Amen.
Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Freiheit, was für ein Wort. Nach dem Abitur frei, endlich von der Schule, weg von zu Hause, das erste eigene Fahrzeug, um in die Ferne zu fahren, die erste eigene Wohnung, raus aus den Zimmern der Eltern, der Beeinträchtigung von Geschwistern und Lehrern. Freiheit ist für jeden von uns ein positiver Begriff. Freilich im Neuen Testament war die Rede von den Freien und den Sklaven noch einmal viel vordergründiger und tiefgreifender zu verstehen. Denn die Gesellschaft zerfiel in die Freien, die selbst Besitz hatten, über sich selbst bestimmten, die Wahlrecht hatten, und eben die Unfreien, die Sklaven. Die gehörten sich nicht selber, die gehörten einem fremden Herrn. Sie konnten sprichwörtlich nicht tun und lassen, was sie wollten. Sie mussten das tun und lassen, was sie nicht wollten, eben durch das Diktat, die Ketten anderer. Machten sie Überstunden, half es ihnen nichts, denn auch das Geld gehörte ihren Herren. Und durften sie heiraten und hatten eigene Kinder, dann waren es nicht ihre Kinder. Selbst die Frucht ihres Leibes gehörte noch anderen. Wie muss es damals in den Ohren der Sklavinnen und Sklaven geklungen haben, als ihnen die Freiheit von der Sklaverei in Christus verkündigt wurde? Sie hatten ihre leiblichen Ketten. Und so wenig die ersten Christen die Macht hatten, die Sklaverei im Römischen Reich aufzuheben, ein Aufruf zur Flucht von den Herren hätte das Ende der Gemeinde bedeutet und eine Christenverfolgung bis zur Austilgung. So sehr hatte doch diese Verkündigung vom Evangelium eine ganzheitlich befreiende Wirkung und Sklavenhalter wie Philemon konnten ihre Sklaven, die ihnen doch gehörten, nicht mehr als Sklaven halten durch Christus, sondern fortan als Schwestern und Brüder. Und die Abschaffung der Sklaverei war das, was schon im Neuen Testament auch sozial und politisch im Blick war. Aber die Sklaven mussten nicht warten, bis sich die geschichtlichen Verhältnisse auch äußerlich politisch umsetzten. Sie wurden befreit. Befreit, obwohl äußerlich in Ketten, befreit, obwohl äußerlich Sklavinnen und Sklaven, trugen sie ihr Haupt aufrecht und sie priesen ihren Erlöser von der Sklaverei. Freiheit, ein Begriff, gegen den heute keiner etwas haben kann. Freilich ist unser Freiheitsbegriff heute etwas verunklart durch die Geistesgeschichte unserer letzten Jahrhunderte. Die Aufklärung sollte ja der Aufbruch sein, das Brechen mit allen Grenzen einer Sklaverei und Vormundschaft anderer, die wir selbst verschuldet haben durch die Duldung. Und dieser Aufbruch bedeutete Revolution, dieser Aufbruch bedeutete Befreiung aus dem Kollektivismus, Befreiung aus der Bevormundung einer Regierung oder einer Kirche. Es gab damals viel aufzuklären und sehr viel zu befreien. Freilich müssen wir uns fragen, welcher Freiheitsbegriff steht denn bei uns neuzeitlich als Individualisten eigentlich am Horizont? Was ist der Zielpunkt, auf den wir hingehen wollen? Nun, unser neuzeitlicher Freiheitsbegriff ist ein Begriff des Individualismus. Frei sein von aller Fremdbestimmung, frei sein von aller Beeinträchtigung, frei sein von aller Verpflichtung, frei sein von aller Verantwortung. Nach unserem umgangssprachlichen Freiheitsverständnis wäre der also absolut frei, der in keiner Hinsicht mehr gebunden ist. Und dieses Ideal hat Erfolg gehabt, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der die Unverbindlichkeit das erstrebte Ziel ist und die Unverantwortlichkeit das, was man erreichen kann. Aber ist dieser Freiheitsbegriff eigentlich tatsächlich ideal, wenn er unsere heutige Weltsituation und unsere Gesellschaft als Ergebnis hatte? Nun, man muss es doch nur im Extrem denken. Dann wäre doch der Mensch frei, den man auf einer einsamen Insel mit einer Palme und ein paar Kokosnüssen aussetzt. Frei von Vater und Mutter, frei von Kindern und Frau, frei von Arbeit, frei von sozialer Verpflichtung. Und wenn er nicht gerade Schwabe ist, käme er noch nicht einmal auf die Idee, den Sandstrand in der Kehrwoche zu bedenken, sondern er fühlte sich auch von dieser Pflicht noch entbunden. Aber ist wirklich der frei, der in Einsamkeit lebt? Da haben wir einen Denkfehler gemacht in der Neuzeit. Der Mensch ist nämlich nicht für das Ich geschaffen, sondern für das Wir. Der Mensch ist kein Individuum an sich, sondern er ist für die Beziehung und aus der Beziehung geschaffen. Das heißt, das Ideal der Freiheit ist zu bestimmen von dem Wesen einer Person oder eines Gegenstandes. Ob etwas oder jemand frei ist, das kann man nur beurteilen, wenn man sagt, ja, wann ist er denn bei sich selbst? Wann hat er denn sein Wesen? Wann hat er sein Ziel erreicht? Ist der Mensch ein Beziehungswesen? Ist er geschaffen für die Gemeinschaft? Dann kann er in Einsamkeit nicht frei sein. Nicht der Einsiedler, nicht der Einsame auf der Insel ist der wahrhaft Freie. Der wahrhaft Freie ist der, der seine Bestimmung gefunden hat, als Ebenbild Gottes und Beziehungswesen. Ein ganz schlichtes Beispiel. Wir sind geschaffen, um Glieder am Leib einer Gemeinschaft zu sein. Als Christen sind wir Glieder in der Gemeinde Jesu Christi. So hat es Paulus so anschaulich seinen Korinthern vor Augen gestellt. Ich frage euch, ist meine Hand heute Morgen frei? Wenn ihr sie fragt, würde sie sagen, ich bin frei. Ich kann mich entfalten, wie ich will. Ich fühle mich wohl, ich werde versorgt. Mir ist so warm, wie ich will. Mir ist so frisch, wie ich will. Ich bin dynamisch, ich bin gefragt. Eine Hand wäscht die andere. Ich bin frei. Nun könnte ich als neuzeitlicher Mensch sagen, Hand, du irrst dich. Du bist nicht frei, du bist gebunden. Angeschlossen nämlich an andere Glieder. Und dann auch noch redet dir das Haupt hinein, denn du wirst befehligt von höchster Stelle. Dann würde die Hand dich angucken und sagen, bist du noch ganz bei Trost? Meine Freiheit besteht doch gerade darin, dass ich gebunden bin. Aber nicht abgebunden, sondern frei in Verbindung mit dem, was mir Leben schafft und Bestimmung bringt. Ich will ja nicht pietätlos sein, so kurz vor dem Mittagessen, aber eine absolut freie Hand, die läge in der Pathologie, wäre leicht grau-grün angelaufen und könnte ein Loblied auf ihre Freiheit singen. Mir kann keiner. Aber schon kommen die Medizinstudenten und merken, selbst eine freie Hand kann zum Opfer werden. Also, absolute Freiheit kann nicht absolute Beziehungslosigkeit sein, sondern wir sind bestimmt für die Beziehung. Und dann ist die Frage, was hält mich ab von den Beziehungen, die lebensfördernd sind? Was ist meine Bestimmung? Und frei werde ich dann nicht nur von, sondern frei werde ich für. Dies klingt zunächst von der Definition her logisch. Es ist für uns aber auch ganz eindeutig erfahrbar. Es ist das Geheimnis der Liebe, die den Unterschied zur Sklaverei macht. Christus hat uns in seiner voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe erlöst. Erlöst wovon? Erlöst von der Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist das Verfehlen der Bestimmung zur Gemeinschaft. Sünde ist das, was lebensabträglich ist, was beziehungsstörend ist. Und insofern ist die Sünde das, was mich trennt von meiner Freiheit. Wir sind Sklaven der Sünde. Für uns ist Sünde immer wieder sehr stark moralisch eingefärbt und wir denken bei Sünde an Sünden. Und dann sitzen einige Damen vergnügt im Café und kommen sich ganz verwegen vor, wenn sie nach der dritten Sahnetorte sagen, heute muss ich sündigen und nehme noch ein viertes Stückchen Torte. Also das Verbotene, Verlockende gilt als Sünde. In der Bibel aber geht es eigentlich gar nicht um Moral. Die Moral ist das Symptom oder die Unmoral das Symptom der Sünde, sondern es geht um Trennung. Christus hat uns von der Trennung erlöst. Von der Einsamkeit erlöst. Er hat uns von der Last unserer Vergangenheit erlöst. Er hat uns von der Sünde erlöst. Sind wir als Christen frei von der Sünde? Nun, als junger Christ mag man die Paulustexte lesen, ob Galater oder Römer, und das Missverständnis haben, ja, die Sünde ist nicht mehr da. Das ist aber ein Missverständnis, denn Paulus sagt, die Sünde ist verurteilt und verdammt. Sie ist aber noch nicht als Macht und Möglichkeit beseitigt. Dann lesen wir nochmal Römer 6 und Galater 2 und sagen, aha, ich muss der Sünde absterben. Und dann versucht man einen Prozess der Heiligung durch Selbstverneinung, Selbstreduktion, Selbstverleugnung zu erreichen. Ich muss mich klein machen, ich muss eben meinen Interessen absterben. Alles an mir ist schlecht und ich muss klein werden. Aber Paulus redet nicht von einer Selbsterlösung durch Selbstkasteiung, wie der junge Luther es erfahren hat. Und der Sünde imponiert es auch nicht, wenn wir uns selbst zerstören. Sie freut sich, wenn wir ihr Handwerk dann auch noch mit übernehmen, denn Selbstzerstörung hatte sie schon lange für uns vor. Nein, wir sind mit Christus der Sünde abgestorben. Wir sind mit Christus gekreuzigt und das heißt, die Herrschaft der Sünde hat auf uns keinen Anspruch mehr. Unsere Vergangenheit, die uns belastet, hat auch keinen Herrschaftsanspruch. Sie ist nicht mehr unser Sklavenhalter. Und so sehr ein erlöster Sklave anschließend noch in Albträumen die Vergangenheit nach sich ziehen mag. Und so sehr ein erlöster Sklave dann auch, wenn er seinen alten Herrn noch einmal sieht, erschrecken mag, so wenig hat er einen Anspruch. Angenommen, wir wären in der Antike und Gernot käme dann mit Pferd nach Tübingen, um mich zu besuchen. Und er würde feststellen, aha, auch der Eckstein hat einen Sklaven. In der Antike wäre das durchaus auch in der Gemeinde noch möglich gewesen. Aber der klassische Fall, ein Gastsprecher, der große Töne auf der Bühne macht, zu Hause lebt er die Heiligung nicht. Ich würde mit meinem Sklaven ganz schrecklich umgehen. Dann könnte Gernot gar nicht anders als zu sagen, den muss ich freikaufen. Und dann würden wir vertragseinig werden, wir haben eine gute Beziehung und dann gäbe es eine Quittung und einen Ausweis und Gernot würde seinen Sklaven als Freigekauften mitnehmen und adoptieren und der Sklave wäre befreit. Am nächsten Morgen aber geht er noch einmal durch Tübingen und will die Buchläden anschauen und sagen, sind die wirklich viel schlechter oder besser als in Marburg? Also er ist im Buchladen drin, der Sklave steht vor dem Schaufenster und ich komme vorbei. Ich brülle über die Straße, Onesimus, wenn er so hieß wie damals bei Philemon, was wird er machen? Der zuckt zusammen und kommt in Erinnerung an alle Kasteiungen und Schläge, die er von mir bekommen hat, rüber über die Straße zu mir und kuscht. Warum? Er ist de jure frei, aber de facto von seiner Erinnerung bestimmt. Er ist faktisch frei, insofern ich keinen Anspruch mehr auf ihn habe, aber die Psychologie, seine Erinnerung, seine Seele spielt ihm einen Trick. Der alte Herr kommt mit alten Ansprüchen. Das zweite Mal ist er vielleicht klüger, nachdem Gernot ihn belehrt hat als guter Pädagoge. Und am nächsten Morgen sagt er, ich bin frei. Aber er hat es noch nicht ganz verstanden. Er kommt zu mir rüber, krempelt die Ärmel hoch und fängt eine Schlägerei mit mir an. Ist das die Form der Freiheit? Nein. Dann würde er von meinen Bodyguards platt gemacht und die Polizei würde zu Protokoll nehmen. Da hat einer völlig willkürlich einen unschuldigen freien Mann angegriffen, wurde zusammengeschlagen, ist er selber schuld. Am dritten Morgen aber ist er um 2 Pflaster und 3 Erkenntnisse reicher. Und wenn ich seinen Namen noch einmal rufe, geht er ganz diskret mit schönem Klingeltönchen der Tür hinein, stellt sich an die Seite vom Gernot, guckt seine Bücher an und sagt, da ist einer draußen, der will was von mir. Ich glaube, lieber Herr, da musst du dich mal drum kümmern. Und dann guckt der Gernot mich so einmal an und ich gucke freundlich zurück und gehe weg. Warum? Den alten Sklaven kriege ich beeindruckt, aber seinen Herrn nicht. Er ist im Recht. Ich habe keinen Anspruch mehr, weder auf Herrn noch auf seinen neuen Sklaven. Wer dieses Beispiel versteht, hat für die nächsten Wochen ein fröhliches Leben vor sich. Wir sind frei von der Herrschaft der Vergangenheit, frei von der Herrschaft der Angst, frei von der Herrschaft der Sünde. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir sind es ja selber, die immer wieder unsere Freiheit nicht beanspruchen. Wir sind es ja selber, die sich immer wieder verführen lassen, sodass wir es dem alten Herrn so leicht machen. Warum? Nun, der alte Herr, der Fürst dieser Welt, den wir eben auch im Lied noch abgewehrt haben, er ist nicht ohne Fantasie. Er verführt uns, indem er uns seit Adam und Eva verspricht, was er nicht halten kann, um uns zu geben, was wir überhaupt nicht haben wollten. Er verspricht, was er nicht halten kann. Glück, Erfüllung, Leben, Wertigkeit. All das verspricht das Böse und die Sünde. Was wir bekommen, ist Einsamkeit, Erniedrigung, Demütigung und Selbstverachtung. Diesen Trick des alten Sklavenhalters müssen wir durchschauen. Wann immer etwas kommt, sollen wir es zu unserem Herrn bringen, der uns befreit hat. Denn in Christus sind wir befreit. Sünde ist in aller Regel Kompensation. Was meine ich mit Kompensation? Ich meine das im spezifisch therapeutischen, im seelsorglichen Sinne. Ich meine jetzt nicht wie heute Morgen, dass du sagtest, eigentlich habe ich mich auf die Himbeermarmelade gefreut, jetzt steht da nur Erdbeermarmelade, also kompensiere ich die Himbeermarmelade mit Erdbeermarmelade. Das meine ich nicht, das ist nicht Kompensation im gefüllten Sinne. Sondern Kompensation nennt man eine Ersatzbefriedigung, die am Schluss das Bedürfnis größer erscheinen lässt, als es am Anfang war. Wenn du einen Ertrinkenden hast, schiffbrüchig, hält sich an irgendeiner Planke fest, dann ist er vernünftig genug zu sagen, ich bekomme allmählich Durst, aber ich habe kein Süßwasser mehr, das habe ich eben ausgetrunken. Jetzt muss ich mich beherrschen. Die Verführung, Salzwasser zu trinken, ist für einen vernünftigen Menschen relativ gering, denn er weiß, es sieht so aus wie Wasser, wenn ich es aber trinke, werde ich anschließend frustrierter sein, als ich vorher war. Irgendwann einmal ist er aber so weit, dass er dann, obwohl er es vom Kopf her weiß, ich werde anschließend verzweifeln und am Schluss werde ich sterben aufgrund meines Fehlers, er wird irgendwann einmal kompensatorisch Salzwasser trinken, um sein Problem noch größer zu machen. Sünden sind in der Regel Kompensationen. Und so sind wir auch als Christen, die wir doch Töchter und Söhne Gottes sind, immer noch geprägt von Kompensationsgewohnheiten und von Zwängen, die einen Ersatz darstellen für die eigentliche Freiheit in Christus. Wir missbrauchen unsere Möglichkeiten und finden uns anschließend unbefriedigter, als wir vorher waren. Würden wir bei jeder Anfechtung der alten Herrschaft und der Vergangenheit, würden wir zu Christus fliehen und hätten wir nicht mit Eva immer wieder den Fehler gemacht, dass wir weglaufen und uns verstecken vor Gott, sondern wären zu ihm hingelaufen, so hätte es Eva schon machen können. Und hätten offen zu Gott gesagt, Herr, wir haben Bedürfnisse und eben kam da ein Tier. Man wird ja später im Sprichwort sagen, Lügen haben kurze Beine. Das hatte so kurze Beine, dass es uns verdächtig war. Deshalb kommen wir zu dir. Es hat gesagt, wir können ewiges Leben haben und sein wie Gott. Herr, was denkst du dazu? Und Gott hätte gelächelt und hätte gesagt, Adam, Eva, wo immer ihr es her habt, Hauptsache es ist das Richtige, was ihr assoziiert und ihr kommt zu mir. Jawohl, ihr werdet ewiges Leben haben und in der Gemeinschaft mit mir sein wie Gott. Das hat sie aber nicht getan. Sie haben sich Feigenblätter genommen und sich wie einer Bundeswehrübung leicht dekoriert mit Grünzeug hinter die Dünen geworfen und meinten damit, ihren göttlichen Vater entfliehen zu können und sich zu verstecken. Werft alle Feigenblätter weg. Macht euch eure neue Freiheit in Christus bewusst. Und dann werdet ihr erahnen, wir sind nicht nur frei von, sondern wir sind frei für. Für die Beziehung in Christus. Frei von allen Gesetzen. Und Paulus macht es ja hier deutlich nachdrücklich, ringend wie eine Mutter um ihre Kinder. Wir sagten, wie eine Löwenmutter um ihre Jungen. Werdet mir nicht wieder gesetzlich. Keine Zwänge an die Stelle der Liebe. Keine Regeln an die Stelle der Freiheit in Christus. Christus alleine, allein der Glaube an ihn, das ist uns aufgetragen. Das Ziel unserer Freiheit ist nur nicht, dass wir alle als befriedigte Egoisten herumlaufen als Christen, sondern dass wir von Jesus Christus lernen, was heißt das eigentlich, frei zu sein von allem, was mich einschränkt, frei zu sein für meine Bestimmung. Denn der Sohn Gottes hat es uns vorgelebt, was die höchste Freiheit ist, die größte Freiheit. Er war ein Freier. Und für die Griechen in einem absoluten Sinne, denn er war nicht nur ein freier Mann, er war Gott. Und die Götter galten auch bei den Griechen als die Freien im Gegensatz zu den Gebundenen, die Unsterblichen im Gegensatz zu den Sterblichen, die Leidensunfähigen sogar vom Leiden befreit im Gegensatz zu den Leidenden. Und er hielt seine Freiheit, seine Rechte nicht wie ein Raubtier seine Beute fest, sondern er war so frei, sich aus Liebe selbst zu entäußern, wie der Christushymnus in Philipper 2 sagt. Er legte seine Freiheit aus Liebe ab und er machte sich zum Diener. Es gibt eine Freiheit, die ist noch größer als die Freiheit der Selbstbestimmung. Das ist die Freiheit, sich von Liebe bestimmen zu lassen. Es gibt eine Freiheit, die noch schöner ist als die Selbstbestimmung. Und das ist die Freiheit, aus Liebe sich hingeben zu können. So stark muss ich erst einmal sein, dass ich schwach werden kann, ohne es als Schwäche zu empfinden. Er hat alles gegeben, aus Liebe. Und in dieser Liebe hat er uns aus unserer Sklaverei befreit. Das Ideal ist für uns nicht die Freiheit der Selbstbestimmung. Ich kann versprechen, jeder, der sich an Gott verliert, der wird sich selber finden. Und wer in Christus seine Mitte sucht, der hat sich schon selbst gewonnen. Aber eigentlich ist er gar nicht auf das eigene Glück und die Selbstfindung aus. Er ist auf das Du orientiert. Für die Liebe ist die Freiheit das, worin sie sich entfalten will im Dienst. Für die Liebe ist die Beziehung nicht die Grenze meiner eigenen Freiheit. Für die Liebe ist die Beziehung nicht die Grenze der eigenen Freiheit. Für die Liebe ist die Beziehung der Raum ihrer Selbstentfaltung. Noch schöner als ein freies Ich zu sein, ist, mich in ein Wir hineingeben zu können, um es zu bereichern. Die Hingabe in der Liebe ist die schönste Form der Freiheit. Wir alle sind von so vielen Gesetzen und Sünden der Vergangenheit noch belastet. Lasst es uns abwerfen. Lasst uns ganz auf Christus, den Glauben und die Gnade setzen, damit wir frei werden für uns selbst. Und frei für uns selbst sind wir, wenn wir frei sind für Gott und frei für den Nächsten. Er wurde zum Diener für uns. Stimmt es denn wirklich, dass wir jetzt schon als Töchter und Söhne Gottes, adoptiert zur Sohnschaft Gottes, dass wir wirklich ganz frei sind? Nun, Paulus sagt, ganz wesentlich können wir diese Freiheit einüben. Und wir sind viel freier, als wir es leben, in der Beziehung zu ihm. Eine Einschränkung gibt es, dass wir immer noch in unseren sterblichen Leibern leben. Es ist unsere Vergänglichkeit, der Rest unserer alten Sklaverei, der Konsequenz der Trennung von Gott. Und so sagt Paulus in ganz anrührender Weise in Römer 8, 18 folgende, dass die gesamte Kreatur auf uns schaut. Ihr seid bei den Schafen da vorbeigegangen, die haben euch angeschaut. Habt ihr das so verstanden? Die schauen auf euch und warten auf ihres Leibes Erlösung. Da guckt dich das Schaf an und die Kuh und sagt, wann endlich kommt unser gemeinsamer Herr wieder, dass wir als Viehzeug teilhaben dürfen an der Freiheit der Töchter und Söhne Gottes. Ihr seid sogar von den Ketten des Todes befreit. Nicht von der Sterblichkeit, wohl aber des Todes. Nichts kann uns mehr trennen von der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Nicht Krankheit, nicht Schwachheit, nicht Alter. Was immer uns binden und belasten mag, nicht einmal das Sterben. Christen mögen wohl sterben, sie können aber nicht mehr tot sein. Wir sind keine Sklavinnen und Sklaven. Christus hat uns freigekauft. De jure gehören wir nun ihm, er ist unser Herr. Er dürfte uns als Sklavinnen und Sklaven behandeln. Aber er hat uns zugleich, wie Paulus es in Römer 8 so schön sagt, in Adoption eingesetzt als Töchter und Söhne Gottes. Freigekaufte Sklaven, adoptiert zu Töchtern und Söhnen Gottes. All eure Albträume, all eure Vergangenheit, all eure Ketten, all eure Kompensationen, all eure Zwänge, all das, was euch bindet, bringt es zu ihm, der euch freigekauft hat, der euch erlöst hat. Und lasst euch von ihm zusprechen die Würde der Töchter und Söhne Gottes. Wir sind Geschwister Jesu Christi, weil er sich auf unsere Ebene begeben hat und uns erhöht hat, dass wir Miterben mit ihm sein können. Ihr seid königliche Hoheiten Gottes. Ihr seid geadelt durch seine Liebe. Ihr könnt es noch nicht sehen. Ihr könnt es noch nicht fassen. Wir haben es im Evangelium schwarz auf weiß in Gottes Wort. Das, was uns loslassen lässt, die Kompensation, die Angst, die Vergangenheit, das Alte, das, was uns loslassen lässt, bevor wir ergreifen können, und das, was uns hoffen lässt, bevor wir sehen, das ist das Vertrauen, das ist der Glaube. Deshalb glaube allein. Du magst noch träumen, als wärst du unerlöst. Du magst noch Zwänge an dir beobachten und Gesetzlichkeiten, Kompensationsmechanismen in welchen Gebieten auch immer, die dich an eine alte Sklaverei erinnern. Es sind schlechte Gewohnheiten aus alten Zeiten. In Christus bin ich allein im Glauben, hier und jetzt erlöst. Mehr als Christus am Kreuz für dich getan hat, hätte er gar nicht tun können. Und weniger als er dir am Kreuz und in der Auferstehung an Freiheit geschenkt hat, solltest du niemals genießen. Ergreif die Freiheit, der du erlöst bist. Steh auf und streife alle Ketten ab und genieße die Freiheit in Christus. Und dann werden wir fähig sein, ihm zu dienen, anderen zu dienen und sie aus den Ketten in die Freiheit zu entlassen. Dienet einander in seiner Liebe. Amen.